Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir bitten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Amen. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen Jesus sehen. Mit dieser Bitte haben sich in den Tagen Jesu einige Festpilger an die Jünger gewandt. Das waren Juden, die aus Griechenland zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind. Sie sprechen einen Wunsch aus, der auch bei uns geäußert werden kann. Meistens freilich mit anderen Worten, aber er ist da. Irgendwann haben wir ihn vielleicht alle schon einmal selbst ausgesprochen. Ich nenne ein paar Beispiele, wie dieser Wunsch unter uns lauten werden kann. In einem Krankenzimmer unterhält sich ein Seelsorger mit einer schwerkranken Frau. Sie meint, ich werde wohl nicht mehr heimkommen. Es geht mit mir auf Sterben zu. Und nach einer Weile des Schweigens, ich bin so dankbar, dass hier an der Wand ein Kreuz hängt. Ich kann immer wieder hinschauen. Hier spricht doch ein Mensch, der Jesus sehen will. Und durch das Holzkreuz werden seine Gedanken auf Jesus gelenkt. Da betritt eine Seelsorgerin eine Intensivstation. Der frisch operierte Patient meint, ich war so dankbar, dass ich am Sonntag noch einmal zum Gottesdienst kommen konnte und auch das Abendmahl empfangen durfte. Ich wurde dadurch für meinen Weg sehr gestärkt. War hier nicht auch der Wunsch verborgen? Ich wollte Jesus sehen. Ich wollte den Jesus sehen, der mit mir in den Operationssaal hineingeht. Ja, der auch bei mir bleibt, wenn ich einmal aus dieser Welt scheiden muss. Doch nicht nur alte und kranke Menschen fragen nach Gott. Mancher Gottesdienstbesucher betritt das Gotteshaus mit der tiefen Sehnsucht. Lass mich dich sehen und zeige mir meinen Weg. Was antwortet Jesus auf diese Bitte der griechischen Festpilger? Hören wir auf seine Antwort in Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. So also antwortete Jesus den Griechen damals und auch uns heute, wenn wir ihn sehen wollen. Er bejaht diesen Wunsch, aber er fügt hinzu, ihr müsst mich auf meinen Lebensweg sehen. Jesus gebraucht für diesen Gedanken ein Bild. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die griechischen Gäste hatten offenbar in den wenigen Tagen ihres Aufenthaltes in Jerusalem schon Interessanteres über Jesus gehört. Sonst wären sie wohl nicht auf die Idee gekommen, eine Begegnung mit Jesus zu suchen. Vermutlich war die Diskussion über die Auferweckung des Lazarus, den Jesus kurz zuvor aus dem Grab gerufen hatte, auch an ihr Ohr gedrungen. Vielleicht hatten sie sogar selbst gehört, wie alle bei Jesus Einzug in die Stadt gejubelt haben. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Mit diesem Jesus, der gefeiert wurde und der so machtvolle Taten vollbracht hatte, möchten diese Griechen in näheren Kontakt treten. Das versteht jeder, aber Jesus zeigt ihnen ein anderes Bild von sich. Nicht den umjubelten Mann müssen sie kennenlernen. Nicht die Wunder, die Jesus vollbracht hat, sind das Entscheidende. Sie müssen ihn kennenlernen, wie er den Weg ans Kreuz geht. Sie müssen ihn kennenlernen als Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Darum sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So und nur so wächst aus Jesus die Frucht, von der die Völker leben. Was ist das für eine Frucht, von der Jesus hier spricht? Als Jesus in der letzten Nacht seines Lebens den Jüngern beim Abendmahl Brot und Wein reichte, hat er diese Frucht mit einem einzigen Satz benannt. Er sagt: Mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen, zur Vergebung eurer Sünde. Diese Vergebung brauchen auch diese Griechen. Man kann mit Jesus diskutieren wie Nikodemus, man kann auch seine Hilfe in den Nöten des Lebens erbitten, wie es auch immer wieder geschieht. Aber damit haben wir noch nicht die Gabe Jesu empfangen, die wir zu unserem Heil brauchen. Zu unserem Heil muss uns der gekreuzigte und auferstandene Jesus barmherzig in seine Arme nehmen. Er muss uns mitsamt den Bruchstücken unseres Lebens umschließen und uns spüren lassen. Auch für dich gab ich mein Leben. Auch deinetwegen wurde ich zum Weizenkorn, das erstorben ist. Sicher werden auch heute viele Menschen auf der ganzen Welt auf Jesus blicken. Sie wollen ihn sehen. Jesus erfüllt diese Bitte, aber er fügt hinzu: Nehmt auch die Frucht an, die ich durch mein Leben allen schenke. Dann fügt Jesus noch einen weiteren Satz an. Er sagt: Ihr müsst mit mir auf meinen Leidensweg gehen. Mit dieser Bemerkung deutet Jesus an, man kann ihn nicht aus der Distanz kennenlernen. Man kann ihn nur kennenlernen, indem man ihm nachfolgt. Darum sagt er: Wer mir dienen will, der folge mir nach. Vor einigen Jahren hat eine Illustrierte eine Reihe prominenter Zeitgenossen gefragt: Welcher Gestalt der Geschichte wären Sie gerne begegnet? Einige nannten Napoleon, eine nannte die ägyptische Königin Kleopatra, aber die meisten erwähnten Jesus von Nazareth. Ihm wären sie gerne einmal in seinen Erdentagen begegnet. Die Bibel sagt zu diesem Wunsch, dass man Jesus seit seiner Auferstehung, also seit Ostern, in jedem Land und in jedem Jahrhundert und an jedem Ort begegnen kann. Dazu werden die Jesusgeschichten aufgeschrieben. Aber man muss sich auf Jesus einlassen und mit ihm gehen, wenn man ihn wirklich kennenlernen will. Im letzten Jahrhundert hat Dietrich Bonhoeffer ein Buch mit dem Titel Nachfolge geschrieben, das immer wieder gedruckt wird. Wie können wir Jesus nachfolgen, obwohl er nicht mehr sichtbar unter uns gegenwärtig ist? Zu diesem Thema gibt es im Leben Bonhoeffers eine besondere Erfahrung. Es gab nämlich im Leben Bonhoeffers eine Zeit, da redete und schrieb er viel über die Bibel und die Kirche, über den Gottesdienst und das Gebet und auch über Jesus. Aber dann merkte Bonhoeffer, dass Nachfolge noch mehr bedeutet, als über Jesus zu reden. Bonhoeffer entdeckte: Ich muss mich persönlich auf Jesus einlassen. Darauf änderte Bonhoeffer seinen Tagesablauf. Er betete am Morgen eines Tages und las dazu ein Bibelwort. Außerdem besuchte er nun regelmäßig den Gottesdienst und nahm erwartungsvoll am Abendmahl teil. Dabei entdeckte er: Nachfolge heißt, Tag für Tag die Nähe Jesu suchen und vor ihm seine eigenen Lebensentscheidungen treffen. Hinter Jesus hergehen, ihm nachfolgen, ihm dienen. In dieser Haltung lernen wir Jesus kennen. So lernen wir ihn zu unserem Heil kennen. Auf diesem Weg erfahren wir, dass das Gesetz vom Weizenkorn, das in die Erde fallen muss, auch das Lebensgesetz für alle ist, die Jesus nachfolgen. Das Weizenkorn fängt nicht einfach zu wachsen und zu reifen an, wenn es gesät wurde. Es vollzieht sich zunächst das Umgekehrte mit ihm. Das Korn verschwindet in der Erde. Es muss durch eine Sterbenserfahrung hindurch, um Leben und Frucht zu bringen. Diese Sterbenserfahrung erleben viele christliche Gemeinden in der Welt durch die Verfolgung, in die sie hineingeführt werden. Im atheistischen China werden sie bedrängt. In Indien erleiden die Christen durch die einheimischen Religionen oft große Einschränkungen. Und in den meisten muslimischen Ländern erleben christliche Gemeinden schwere Anfeindungen. Wir sind bisher in Deutschland vor solchen Bedrängnissen verschont geblieben. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht auch unsere Kirchen in ganz neue Situationen hineinführen kann. Viele Christinnen und Christen beten deshalb um eine Erweckung. Erweckung bedeutet ein Aufwachen, ein Aufstehen. Denn vieles ist in unseren Gemeinden eingeschlafen. In manchen Gemeinden gibt es mehr Kindergottesdiensthelfer als Kinder, die zum Kindergottesdienst kommen. Denn vielen jungen Eltern liegt nichts mehr an der Weitergabe des christlichen Glaubens. Ihnen geht es nur noch um die Kindersendung im Fernsehen, aber nicht mehr um Jesus' Geschichten. Außerdem werden an vielen Orten die Gotteshäuser immer leerer. Nicht erst durch die Corona-Pandemie. Auch in unseren Medien wird der christliche Glaube oft angegriffen oder lächerlich gemacht. Wie können wir auf die gegenwärtige Situation als Christinnen und Christen angemessen reagieren? Doch nur so, dass wir uns selbst treuer zu Jesus Christus bekennen. Jesus hat sich Gott ganz hingegeben und vertraut, dass Gott aus dieser Hingabe Frucht für die Welt wachsen lässt. Uns aber sagt er, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Amen.